Spuren der Arbeit. Geschichten von Jobs und Widerstand. Aussagekräftige Geschichten vom Malochen und Kämpfen. Eine Einführung. Von Scott Nicholas Napalos. In den Augen der dominanten Kultur und den Meinungen der politischen Kultur spielen Geschichten nur eine untergeordnete Rolle. Im politischen Leben ist Literatur bestenfalls ein emotionales Werkzeug für die Theorie, etwas, um Menschen für eine Sache zu motivieren oder, schlimmer noch, reine Unterhaltung. Geschichten, die erzählt werden, sind lediglich Ereignisse, Dinge, die passieren, wenn Leute sich betrinken, Beispiele zur Veranschaulichung von Prinzipien in Schulungen und aktivistische Street-Celebrity zum Feilschen, Bewerten und Handeln. Die Vorstellung dahinter ist wohl, dass Geschichten außerhalb des sozialen und politischen Lebens stehen. Wir machen und benutzen sie im Laufe der Dinge, aber nehmen sie nur dann wirklich zur Kenntnis, wenn sie uns helfen, Dinge erledigt zu bekommen. Geschichten auf diese Weise zu betrachten, wird dem Arbeitsleben jedoch nicht gerecht. Das Leben von Menschen in der Arbeiterinnenklasse ist gefüllt mit Geschichten, die Menschen jeden Tag über ihre Kämpfe, Perspektiven und Bestrebungen erzählen. Das Leben der Arbeiterinnenklasse ist mit den Geschichten verwoben, die Menschen jeden Tag erzählen. Auf dem Nachhauseweg schwirren sie uns im Kopf herum. Wir halten an liebgewonnenen Geschichten fest, teilen andere und manchmal werden wir so leidenschaftlich, dass wir versuchen, ihnen in Form von Texten, Audios oder Videos neues Leben einzuhauchen. Wir lassen die Ereignisse Revue passieren, wenn wir uns vor der Arbeit einen Kaffee teilen. Wenn alte HasInnen rebellische Jugendliche unter ihre Fittiche nehmen, wenn KollegInnen sich untereinander trösten, nachdem sie von ihren CheffInnen in der Luft zerrissen wurden, und wenn wir mit unseren Liebsten versuchen, unseren Puls nach der Arbeit zu verlangsamen. Die Erfahrungen der ArbeiterInnenklasse mit dem Erzählen von Geschichten wurde von denjenigen unter uns, die versuchen, sich zu organisieren und eine bessere Gesellschaft aufzubauen, nie ernst genug genommen. Auf einer persönlichen Ebene bietet die Welt des Geschichtenerzählens einen unermesslichen Fundus an Wissen rund um die Bereiche Kultur und Kampf, mit dem wir uns alle auseinandersetzen, zu dem wir beitragen und für das wir ein Verständnis entwickeln sollten. Besonders, wenn wir von der Vorstellung geleitet sind, dass es ganz normale Menschen sein werden, die die Übel der Gesellschaft lösen. Letzten Endes ließe sich auch sagen, dass der Akt des Erzählens unserer Geschichten von Arbeit und Kämpfen an sich zu einer Veränderung von Menschen führen kann. Das Erzählen einer Geschichte findet nicht im Anschluss an einen Prozess des Denkens und Fühlens statt. Es ist keine Datei, die per Knopfdruck von einem Computer ausgegeben wird. Das Erzählen einer Geschichte ist ein Akt des Reflektierens und Nachdenkens. Das heißt, Geschichten geben nicht einfach wieder, was wir denken. Das Erzählen einer Geschichte schafft neue Gedanken und verändert alte. Wir alle haben wohl bereits die Veränderung gespürt, die vonstatten geht, wenn wir anderen Menschen etwas erzählen. Wenn wir in einer Auseinandersetzung mit unseren Liebsten begriffen sind, entdecken wir einen anderen Blickwinkel auf unsere Handlungen, wenn wir uns selbst zuhören, wie wir das Geschehene in Worte fassen. Wenn wir diszipliniert vorgehen, lässt unsere Erinnerung an ein Geschehenes bei der Arbeit Unstimmigkeiten und wohldurchdachte Züge in einem anderen Licht erscheinen. Es liegt etwas Kraftvolles in einem Prozess, wenn jemand, der an einem Kampf teilnimmt, eine Stimme für seine Erfahrungen findet. Diese Geschichten beziehen sich auf Dinge, die passiert sind, aber ebenso sehr darauf, wie wir sie in Worte fassen. Indem Erinnerungen Leben eingehaucht wird, findet eine imaginative und emotionale Verschiebung statt. Als Leserin kann uns die Empfindung eines großen Werks mitreißen, uns mit fremden Gefühlen und Motivationen erfüllen und unsere Sicht auf das Mögliche und Notwendige erweitern. Um die Rolle von Geschichten neu zu formulieren, müssen wir diesen Prozess sowohl als Teil der aktiven Teilnahme an sozialen Kämpfen als auch als eine Möglichkeit zur Teilnahme begreifen. Die Transformationen unserer Ideen, Emotionen und unserer Vorstellungskraft, die durch Geschichten geschehen, öffnen den Raum für eine tiefgreifendere Tätigkeit. Die eigene Stimme zu finden, ist ein Schritt auf dem Weg, eine Revolutionärin zu werden. Recomposition, in Klammern Klassen, Neuzusammensetzung. Die folgenden Geschichten stammen aus der Online-Publikation Recomposition und wurden bei ihr eingereicht. Fußnote. Recomposition ist eine Online-Publikation, die von einem Kreis von Mitgliedern der Industrial Workers of the World, in Klammern IWW, in den Vereinigten Staaten und Kanada gegründet wurde. Nachdem wir jahrelang, in einigen Fällen mehr als ein Jahrzehnt, innerhalb der IWW zusammengearbeitet hatten, wurden wir FreundInnen und politische Verbündete. Im Laufe der Zeit haben wir eine gemeinsame Sichtweise entwickelt, obgleich diese Sichtweise im Zuge unserer gemeinsamen Kämpfe Wandlungen unterworfen war. Die Website enthält Erzählungen aus der Sicht von ArbeiterInnen, Reflexionen, politische Theorie, Diskussionen über linke Strategie und Geschichte. Wir veröffentlichen auch Texte aus verschiedenen linken Traditionen als Teil eines Dialogs mit anderen RevolutionärInnen, die sich überall auf der Welt organisieren. Wir hoffen, durch die kritische Auseinandersetzung mit dieser Arbeit und den Traditionen dazu beizutragen, das Denken und die Praxis radikaler Organisierungen zu vertiefen. Ab etwa 1999 kam es in der IWW zu einer erneuten Experimentier- und Organisierungswelle. Unter den von unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Zeiten verwendeten Bezeichnungen Minority Unionism, Minderheitsgewerkschaft, Solidarity Unionism, Solidaritätsgewerkschaft oder Direct Unionism, direkte Aktionengewerkschaft, wehren sich IWW-Mitglieder an ihren Arbeitsplätzen in den USA und Kanada mit kollektiven direkten Aktionen, ohne sich auf den mit Fallen gespickten legalistischen Prozess des National Labor Relations Board Fußnote oder andere staatliche Strukturen zu verlassen. In diesem Prozess gab es innerhalb der IWW hitzige Debatten darüber, was eine Gewerkschaft ist, was es bedeutet, sich zu organisieren und welche Rolle RevolutionärInnen einnehmen sollten. Die Leute von Recomposition kamen sich durch diese Auseinandersetzungen näher, da wir uns ähnlichen Herausforderungen gegenübersahen, ähnliche Fragen stellten und zu ähnlichen Antworten gelangten, obwohl wir in einigen Fällen durch Tausende von Meilen und sogar nationale Grenzen getrennt waren. Neben den Erfahrungen und Strömungen in der betrieblichen Organisierung haben wir gemeinsame politische Ideen, Referenzen, Traditionen und Probleme, mit denen wir ringen. Im Großen und Ganzen kommt Recomposition aus einer anarchistisch-kommunistischen Perspektive, die auf gemeinsamen Erfahrungen in der IWW zurückgeht. Was das Projekt jedoch einzigartig macht, ist der Grad an Zusammenarbeit und Übereinstimmung, der erreicht wurde, obwohl die Beteiligten von gänzlich unterschiedlichen Punkten aus starteten und einer wilden Mischung von Strömungen entstammten. Die Menschen bei Recomposition beziehen ihre Ideen aus den besten libertär-marxistischen, anarcho-syndikalistischen und anarchistischen Schriften. Dank dieser Mischung aus verschiedenen Denkschulen, Phasen und Perspektiven stellt das Projekt vielleicht ein einzigartiges Beispiel für eine Praxis dar, in der konkrete Arbeit und ein entsprechendes Theoriegebäude im Rahmen gemeinsamer Projekte, Publikationen und Aktivitäten zusammengebracht wurden. Mit der Zeit haben wir begonnen, mehr Geschichten zu veröffentlichen und zu schreiben und unsere FreundInnen und Genossinnen zu ermutigen, es uns gleich zu tun. Daraus ergaben sich für uns weitgehende Fragestellungen zur Bedeutung von Geschichten im Leben und in der politischen Arbeit. Stimmen der ArbeiterInnenklasse. Der wichtigste Einfluss auf Recomposition und dieses Buch lässt sich auf die Traditionen der ArbeiterInnenklasse in den Vereinigten Staaten zurückführen. Aufgrund ihrer Analyse von Gewerkschaften, ArbeiterInnenkämpfen und Geschichten aus dem Leben der ArbeiterInnenklasse waren die Johnson-Forrest-Tendenz, die JFT, und Stan Rear grundlegend für das Denken einiger von uns bei Recomposition. Die JFT begann als trotzkistische Fraktion innerhalb der Socialist Workers Party, SWP, in den Vereinigten Staaten, wandte sich aber in der Mitte des Jahrhunderts in Richtung des libertären Kommunismus und eines differenzierteren Verständnisses von, in Anführungszeichen, Rasse, Ethnizität, Klasse und Geschlecht. Dieser Wandel vollzog sich durch eine Kombination aus Beteiligung am Kampf, interner Reflexion und Theoriebildung sowie großen historischen Ereignissen wie der Entstehung der ArbeiterInnenkontrolle in der Ungarischen Revolution von 1956. Mit DenkerInnen wie C.L.R. James, Raya Duniskawa, Grace Lee Buck, James Buck und Martin Gleiberman bot die JFT eine zu jener Zeit einzigartige Kritik an den Gewerkschaften. Ihre Kritik konzentrierte sich auf das Verhältnis zwischen dem autonomen Handeln der ArbeiterInnen im Kampf und der vermittelnden Rolle von Gewerkschaften und ReformistInnen. Neben ihrer Theorie entwickelte die JFT eine Reihe von Schriften, die Geschichten und Erfahrungen von ArbeiterInnen enthielt. Eine Zeit lang gab sie eine Publikation heraus, Facing Reality, in deren Fokus die Geschichten von ArbeiterInnen stehen sollten. Fußnote. Die JFT hat viele von uns bei Recomposition indirekt geprägt. Die Lektüre der ArbeiterInnen-Geschichten des JFT-Mitglieds Martin Gläbermann, Fußnote, in denen Erfahrungen von AutomobilarbeiterInnen mit Erkenntnissen zur Gewerkschaftshierarchie sowie zur Rolle von RevolutionärInnen verschmolzen, war entscheidend für die Entwicklung des Direct Unionism, Fußnote, in der IWW. Dieses Konzept des Direct Unionism in den IWW war wiederum von zentraler Bedeutung für den politischen Reifungsprozess derjenigen von uns bei Recomposition. Gläbermann las sich zum ersten Mal nach einem Streik, der nach Monaten des Kampfes schlussendlich von den Gewerkschaftshierarchien verraten wurde. Natürlich ist es nicht so, dass die JFT die einzige gewesen wäre, die solche Analysen hatte, Klammer auf, andere anarchistische und linkskommunistische AutorInnen, die ich mittlerweile kenne, haben andere Ansätze, Klammer zu. Aber es waren ihre Schriften, die mir die Augen für eine Welt der Erfahrungen und Kämpfe der ArbeiterInnenklasse öffnete und die meine Sicht auf die Welt und sogar meinen persönlichen Lebensweg für immer verändern sollten. Und diese Erfahrung wiederholt sich immer wieder, wenn sich ArbeiterInnen im Laufe ihres Kampfes mit diesen Ideen auseinandersetzten. Einen noch größeren Einfluss auf das Denken rund um das Geschichtenerzählen und die Literatur hatte Stan Rear. Rear war ein Schriftsteller aus der ArbeiterInnenklasse, den seine Erfahrungen als organisierter Arbeiter auf Schiffen, in Autofabriken, an der Küste und in anderen Industrieberufen in der Mitte des Jahrhunderts radikalisierten. Rears politischer Reifungsprozess fand zu einer Zeit statt, als Hafenarbeiter wie er in New York mit James Baldwin über Literatur debattierten und per Schiff Intellektuelle der ArbeiterInnenklasse auf der ganzen Welt trafen. Seine MentorInnen waren IWW-Mitglieder, Veteranen des Seestreiks an der Westküste der 1930er Jahre. Durch sie lernte er die libertären Strömungen der US-ArbeiterInnenbewegung kennen und erlebte die radikalen Traditionen mündlicher Erzählungen der ArbeiterInnenklasse. Im Gegensatz zu vielen linken SchriftstellerInnen konzentrierte sich Rear auf das Schreiben von Geschichten, Fußnote. Sein Werk ist zutiefst bewegend und präsentiert nicht nur Theorie, sondern Ideen, die in die Fasern des Lebens der ArbeiterInnenklasse eingewoben sind. ArbeiterInnenliteratur im wahrsten Sinne des Wortes. Rear war ein libertärer Kommunist, der durch seine eigenen Kämpfe und seine gelebte Realität mit dem leninistischen Denken gebrochen hatte. Er gründete einen Verlag, Singlejack Press, benannt nach einem Werkzeug, das ArbeiterInnen dazu bringt, bei der Arbeit zusammenzuarbeiten. Der Verlag förderte, schuf und verbreitete Geschichten von ArbeiterInnen über ihre Arbeit. Die meisten dieser Texte sind heute vergriffen, und wenn wir nicht versuchen, sie wieder einzufangen, werden wir die Lektionen und Erfahrungen, die sie boten, verlieren. Wie bereits bei Singlejack Press wurde auch in dieser Sammlung keiner der Texte von Profis verfasst. Keiner von uns ist angestellt, um für den eigenen Lebensunterhalt zu schreiben, und nur wenige der AutorInnen in diesem Buch, falls überhaupt, würden sich als SchriftstellerInnen bezeichnen. Das ist wichtig, weil diese Geschichten ein Spiegelbild von ArbeiterInnen sind, die dagegen ankämpfen, wie unsere Gesellschaft unsere Leben einschränkt, und die gleichzeitig darum kämpfen, ein bestimmtes Narrativ zu entwickeln und das in ihrer Freizeit neben ihrer eigentlichen Organisierung. Das ist bereits etwas, das leider einzigartig ist, aber auch ein Sieg an sich. Vom SchriftstellerInnentum und Schriften denkt man gemeinhin, dass sie eine Domäne von SpezialistInnen sind, dass sie eine Form sind, in der bestimmte Leute denken. Der marxistische Theoretiker Antonio Gramsci argumentierte hingegen, dass alle Menschen Intellektuelle sind, auch wenn nicht alle diese soziale Rolle einnehmen. Zitat von Gramsci: Auch praktiziert jeder Mensch außerhalb seines unmittelbaren beruflichen Seins eine Form intellektueller Tätigkeit, denn er ist stets ein Philosoph, ein Künstler, ein Mensch mit Geschmack, hat Teil an der Weltauffassung, trägt folglich dazu bei, eine Weltauffassung zu unterstützen oder zu verändern, das heißt, neue Denkweisen hervorzurufen. Zitat Ende, Fußnote. ArbeiterInnen konsumieren nicht passiv die Ideen und Werke in der Welt, so Gramsci. Stattdessen stelle das gesellschaftliche Leben unzählige Formen intellektueller Aktivitäten in uns allen dar. Diese intellektuelle Aktivität sei natürlich stark von der Gesellschaft geprägt, in der wir leben. Gramsci unterscheidet zwischen traditionellen Intellektuellen und organischen Intellektuellen. Traditionelle Intellektuelle sind diejenigen, die die soziale Rolle der intellektuellen SpezialistInnen einnehmen, als Teil des Klassensystems. Traditionelle Intellektuelle haben eine Anstellung bei und sind in institutionelle Organe der intellektuellen Tätigkeit eingebunden, die trotz ihres klassenübergreifenden Charakters, es gibt Intellektuelle unterschiedlicher Herkunft, zur Schaffung und Aufrechterhaltung der Institutionen und der Ideologie der herrschenden Klasse beitragen. Organische Intellektuelle hingegen sind Menschen, die durch ihre Klassenkräfte zu Intellektuellen werden und damit den Prozess und den Kampf im Rahmen von Konflikten widerspiegeln, die ihr Denken zum Teil hervorbringen. Wie Gramsci schrieb, Zitat, eines der bedeutendsten Merkmale jener Gruppe, die sich auf die Herrschaft hin entwickelt, ist ihr Kampf um die Assimilierung und ideologische Eroberung der traditionellen Intellektuellen. Eine Assimilierung und Eroberung, die umso schneller und wirksamer ist, je mehr die gegebene Gruppe gleichzeitig ihre eigenen organischen Intellektuellen heranbildet. Zitat Ende, Fußnote. Organische Intellektuelle werden oft nicht als Intellektuelle erkannt, weil sie nicht den Rollen traditioneller Intellektueller entsprechen. Des Weiteren entsteht für organische Intellektuelle, die neu auftauchen, ein enormer Druck, einen Job als traditioneller Intellektuelle zu suchen. Das Konzept der organischen Intellektuellen hat gewisse Gemeinsamkeiten mit dem Konzept der Praxis, Fußnote, die wiederum das Produkt aus dem sich entwickelnden Zusammenspiel von Theorie und Aktion ist. Dies ist eine Möglichkeit, wie sich die Narrative von ArbeiterInnen fassen lassen. Der Prozess der Auseinandersetzung mit nicht professionell schreibenden ArbeiterInnen und SchriftstellerInnen, die in Kämpfen involviert sind, vermittelt ihrer Geschichte, dient dazu, das soziale Fundament des intellektuellen Lebens der ArbeiterInnenklasse neu zu beleben und es derart zu verwandeln, dass ihm kollektiv erschaffene organische Intellektuelle entspringen. Diese Narrative sollen dann nicht nur ob ihrer Schönheit, Tragik und motivierenden Kraft in unserem Leben betrachtet werden, sondern auch als Spiegelbild von ArbeiterInnen, die sich mit ihrer Welt auseinandersetzen und neue, von der Dominanz des Kapitals und des Staats unabhängige Formen von Gegenmacht schaffen. Spuren der Arbeit und Recomposition. Der Text ist in drei Abschnitte gegliedert: Widerstand, Zeit und Schlaf. Die Einteilung erfolgt wiederkehrenden Fäden in den Erzählungen, die sowohl in den Themen der AutorInnen als auch im Arbeitsleben selbst präsent sind. In den Geschichten setzen sich die AutorInnen mit dem Widerstand bei der Lohnarbeit auseinander, warum wir kämpfen und was die Missstände sind. Widerstand berichtet über den Versuch, Probleme bei der Arbeit zu beheben und über kollektive Lehren, die sich aus diesen Kämpfen ziehen lassen. Zeit befasst sich mit der Welt der Arbeit, mit dem, was sie von uns verlangt und auch wegnimmt. Der letzte Abschnitt, Schlaf und Träume, handelt davon, wie die Arbeit in unser Leben eindringt und uns sogar bis in unsere Träume verfolgt. Recomposition ist ein breit angelegtes Projekt, das nicht nur Geschichten wie diese umfasst, sondern auch Inhalte, die in diesem Buch unberücksichtigt bleiben, wie etwa Texte, die konkrete Formen des Organizings vorstellen, oder Analysen darüber, woher das alles kommt. Dieses Buch besteht aus veröffentlichten und unveröffentlichten Einsendungen von Recomposition und ausgeschriebenen Geschichten, etwa aus den Jahren 2009 bis 2011. Der Blog ist ein fortlaufendes Projekt, das auch nach der Veröffentlichung des Buches weitergeführt wird. Und es kommen immer wieder neue Themen und Beiträge hinzu. Diskussionen und Einreichungen können über die Website laufen, aber Interessierte werden ermutigt, uns direkt per E-Mail über unsere Adresse recomposition.blog@gmail.com zu kontaktieren. Juli 2013, Miami, Florida. Scott Nicholas Napalus lebt und arbeitet als Krankenpfleger in Miami, Florida. Er ist Teil der Redaktionsgruppe Recomposition und Mitglied der Industrial Workers of the World. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Philosophie, Geschichte, politischer Theorie und kreativen Sachbüchern.